Ich freue mich, heute Morgen mit uns weiter im Römerbrief machen zu dürfen und habe zu Anfang ein Bild mitgebracht vom Thuner See. Ich weiß nicht, ob da schon mal jemand von euch war. Ich durfte vor ein paar Jahren dort mal im Urlaub sein und das ist der Thuner See. Man kann von den Bergen aus so richtig schön runterblicken auf den Thuner See. Und als ich Eugen davon erzählt habe, dass ich am Thuner See war, Eugen ist der, der da hinten in der Kiste sitzt, als ich ihm davon erzählt habe, hat er mich gefragt, ob ich zufällig zwei Leichen dort schwimmen sehen habe, in diesem See. Und ich habe dann gedacht, soweit ich weiß, sind mir keine Leichen begegnet, aber ich habe ihn natürlich gefragt, wie kommst du denn da drauf, mich sowas zu fragen? Und er hat dann gesagt, dass er und Helene vor vielen Jahren in diesem See getauft worden sind und sinnbildlich also der alte Eugen und die alte Helene irgendwo in diesem Teich, ist falsch ausgedrückt, See, rumschwimmen müssten. Und ich habe zum Glück weder ihre Leichen dort gesehen, noch habe ich den alten Eugen wieder mitgebracht, ja, zu unserem Besten. Aber ich fand, das war so eine gute Illustration davon, was im Leben eines Menschen passiert, der sich ganz klar zu Jesus als seinem Herrn und Retter bekennt. Es drückt so eine volle Identifikation mit Jesus aus, die für jeden wiedergeborenen Christen gilt und die jedem auch zunehmend mehr bewusster werden sollte. Und genau darum soll es heute Morgen im Römerbrief gehen. Und wir wollen uns anhand von Römer 6, die Verse 1 bis 11, folgendes Thema näher anschauen, nämlich das Thema völlige Identifikation mit Jesus. Und ich lade euch ein, dass ihr Römer 6 mit aufschlagt und wir zusammen diesen Text lesen und dann über dieses Thema nachdenken wollen. Ich lese Römer 6 ab Vers 1. Was wollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Auf keinen Fall. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so werden auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. So auch ihr haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Bevor wir auf diesen Abschnitt eingehen, will ich gerne nochmal den Hintergrund so ein bisschen erläutern oder uns dort mit hineinnehmen, den wir zuletzt hatten im Römerbrief. Wir haben uns in Römer 5 und eigentlich auch in Kapitel 3 und 4 schon näher angeschaut, wie funktioniert das mit der Rechtfertigung aus Glauben allein, aus Gnade allein und durch Christus allein. Und im letzten Abschnitt, wir erinnern uns vielleicht zurück, vor zwei Wochen, Römer 5, Vers 12 bis 21, ging es um diesen Vergleich zwischen Adam, der die ganze Menschheit mit ins Sünderdasein hineingerissen hat, und auf der anderen Seite Christus, der letzte Adam, durch den die Sünder wieder in die Stellung von Gerechten versetzt wurden oder versetzt werden können vielmehr. Und wir lesen exemplarisch dazu nochmal Römer 5, Vers 19 bis 21, diese letzten Verse, an die dann unser Abschnitt in Römer 6 unmittelbar anknüpft. Da heißt es zunächst in Römer 5, Vers 19, denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Hier haben wir nochmal die klare Aussage, dass Menschen, die zum Glauben an Jesus gekommen sind, in die Stellung von Gerechten hineinversetzt wurden. Nicht durch ihren eigenen Gehorsam, sondern durch den Gehorsam des einen, durch Jesus Christus. Und dann heißt es weiter über die Wechselwirkung von Gesetz, von Sünde und von Gnade dann in Vers 20 und 21. Das Gesetz aber kam daneben hinzu, damit die Übertretung zunahm. Wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden, damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und hier finden wir einen Gedankenansatz in diesen Versen 20 und 21, der uns ganz ähnlich ist zu dem, was wir in Römer 3 schon mal hatten. In Römer 3, den ersten Versen. Und in Römer 3 haben wir gesehen, dass man sagen könnte, je dunkler der Hintergrund, umso heller ist die Strahlkraft von, vielleicht erinnert ihr euch damals, von einem Ring. Ich habe das damals mit meinem Verlobungsring, mit meiner Verlobungsringsuche verglichen, ne? Dieses schwarze Samtkissen, der Ring, der dann noch viel heller strahlt. Übertragen, je deutlicher und größer die Sünde, umso reicher und herrlicher strahlt die Gnade. Und das ist der Gedanke, den wir jetzt im Gepäck haben und der vermutlich so manchen Leser damals, sei es irgendwelche Juden oder auch Nicht-Juden, und auch so manchen Leser von heute auf folgende Frage drängt, die wir dann in Römer 6, Vers 1 sehen. Was wollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunimmt? Also, was wollen wir nun sagen? Welchen Schluss ziehen wir aus dem Gesagten jetzt? Und mancher stellt in Anbetracht von dem Gesagten ganz einfach folgende Rechnung auf. Christen sind in die Stellung von Gerechten versetzt, sie trifft keine Strafe mehr und Gottes Gnade leuchtet noch viel heller vor dem düsteren Hintergrund meiner Sünde. Also lasst uns drauf lossündigen, was das Zeug hält. Ja, uns kann ja nichts mehr passieren und vielleicht bereite ich ja mit meinem verdorbenen Leben Gott sogar noch eine Bühne für seine Gnade. So könnte man denken. Ne? Anders ausgedrückt, ich bin safe, die Gnaden-Flatrate, die steht und lasst uns jetzt weiter in Sünde leben, als gäbe es kein Morgen. Das ist doch super. Ich habe was davon, ich kann weiter in Sünde leben, Gott hat was davon, seine Gnade wird noch viel größer. Ja? Und so könnte man denken. Ne? Und dieser Gedanke, der ist zumindest rational nachvollziehbar, wenn man lediglich den Gedanken betont, dass die Gnade dort noch reicher wird, wo die Sünde zugenommen hat. Ja, aber nur diesen Gedanken herzunehmen und dann zu sagen, okay, dann können wir ja weiter in Sünde verharren, das wäre absurd. Das Wort für verharren hier bedeutet so viel wie fortfahren, ja, oder darin bleiben, dabei bleiben, nicht aufhören. Also nominell zwar Christ geworden, aber einfach weiter in Sünde leben wie vorher. Und so stellt sich das bis heute so manch einer vor. Ich werde Christ, die Gnade und Vergebung, die nehme ich mit, aber ansonsten kann ich ja so weitermachen wie vorher. Die Gnade macht das schon so. Ja, das ist dann so das Motto dahinter. Und ich bin schon öfters im Gespräch, auch gerade mit Muslimen, auf diesen Punkt zu sprechen gekommen. Immer dann, wenn ich ihnen gesagt habe, dass Jesus Christus bereits die Sünden meiner Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft schon bezahlt hat und ich nicht mehr gerichtet wurde. Die Reaktion war dann immer so, dass sie gesagt haben, ja, dann kann ich ja machen, was ich will. Ja, dann kann ich die Gnade ja einfach schamlos ausnutzen. Dann könnte ich ja beim Sündigen schon die Gnade einkalkulieren. Und vielleicht kennt ihr diesen Gedanken aus Gesprächen und vielleicht kennt ihr diesen Gedanken sogar aus euren eigenen Gedanken. Aber wenn wir so denken, stehen dahinter mindestens zwei Probleme. Zum einen, wir haben eine sehr billige Sicht der Gnade, so als wäre Sünde nicht so schlimm in Gottes Augen. Und als zweites, wir haben eine verkürzte Sicht der Gnade. Ja, wir reduzieren die Gnade und das Werk Jesu darauf, dass wir halt Hauptsache am Ende irgendwie im Himmel landen. Darum geht es dann noch. Und Hauptsache nicht in die Hölle zu kommen. Aber das ist viel zu kurz gegriffen, wenn man bedenkt, dass Gott mit seinem Werk in Jesus Christus viel mehr wollte, als uns nur in Anführungsstrichen irgendwie in den Himmel zu befördern. Es geht um das Leben im Hier und Jetzt und auch dafür will er schon viel bewirken. Und dementsprechend sollte uns die Antwort von Paulus auf diese Frage, die sie stellen, nicht wundern. Ja? Die Frage war, sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Und Paulus antwortet am Anfang von Vers 2 mit aller Entschlossenheit, auf keinen Fall. Oder das sei ferne in anderen Übersetzungen. Und hier steht, wie so oft im Römerbrief, so eine ganz starke Verneinung, fast so, als würde Paulus sagen, sag mal, geht's noch? Ja, wie kann man denn diesen Gedanken überhaupt denken und hier an dieser Stelle anbringen? Und dann geht er weiter darauf auf, im weiteren Verlauf dieses Textes, warum es vorne und hinten eigentlich keinen Sinn macht, wenn ein Christ weiter in Sünde lebt und auf der anderen Seite die wunderbare Freiheit, die ihm in Jesus Christus geschenkt wurde, einfach ignoriert. Und darauf geht der ganze weitere Text in Römer 6 dann ein. Auch die nächsten zwei Wochen werden wir noch uns damit beschäftigen. Und wir wollen heute die Argumentation von Paulus, die er jetzt auf diese Frage hat, wollen wir in drei Punkten nachvollziehen. Und mein Wunsch dabei ist, dass wir mehr Verständnis davon bekommen, wie wir uns mit Jesus identifizieren dürfen und können und welche Auswirkungen das auf unser Leben im Hier und Jetzt hat. Unser erster Punkt von heute Morgen lautet, mit Christus der Sünde gestorben. Und es geht um Vers 1 bis 4, eigentlich sogar Vers 2 bis zur ersten Hälfte von Vers 4. Also auf die Frage, was sollen wir nun sagen, sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme, antwortet Paulus entschieden, auf keinen Fall. Und dann begründet er weiter ab Vers 2, wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Wenn man sich die Verse 2 bis 10 mal so anschaut und da so durchliest, dann werden einem ständig Begriffe begegnen wie gestorben, ja, zum Beispiel in Vers 2, Vers 7, Vers 8, Vers 10. So ein Begriff wie Tod, der da oft vorkommt, Vers 3, Vers 4, Vers 5, Vers 9 und auch mitgekreuzigt in Vers 6. Und allein das zeigt schon sehr deutlich, worum es hier geht. Es geht um das Sterben mit Jesus Christus gegenüber der Sünde. Zum einen, was die Konsequenzen der Sünde betrifft, das Gericht, aber auch, was den Anspruch der Sünde auf unser Leben angeht. Und fühlen wir uns dazu nochmal den Hintergrund aus dem Römerbrief etwas vor Augen, den wir in Römer 3, Vers 9 zum Beispiel gesehen haben. Da heißt es in der zweiten Vershälfte, denn wir haben sowohl Juden als auch Griechen vorher beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde seien. Also nicht nur sündigen, sondern unter der Herrschaft der Sünde stehen. Und dazu exemplarisch nochmal Römer 5, Vers 12. Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Diese beiden Stellen zusammengefasst machen uns exemplarisch nochmal so gut deutlich, zu welchem Lager ein jeder Mensch gehört, der in diese Welt eintritt. Und wir nennen das mal das Lager Adams. Ja? Und dieses Lager ist im Wesentlichen gekennzeichnet von zwei Dingen, nämlich erstens, es steht unter der Herrschaft der Sünde, zweitens, es steht unter der Herrschaft des Todes, sowohl des irdischen Todes, aber auch des geistlichen Todes, das heißt der Trennung von Gott. Seit Adam repräsentativ für die gesamte Menschheit ganz am Anfang der Weltgeschichte in Sünde gefallen ist, wird jeder Nachkomme Adams, und das ist jeder Mensch, der hier sitzt, wir sind alle Nachkommen Adams, ja, des ersten Menschen, jeder Mensch, der in diese Welt hineingeboren wird, mit Eintritt in diese Welt, wird er in das Lager Adams hineingeboren. Und damit steht er zunächst unter der Herrschaft der Sünde und unter der Herrschaft des Todes, ja sogar des ewigen Todes. Und nun kann sich heutzutage manch einer daran stoßen und viele Leute tun das und sagen, ja, aber ich will nicht zu diesem sündigen Lager gehören und ich habe mich auch nie ganz bewusst diesem Lager angeschlossen. Also was soll das? Man kann so denken, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass wir zu diesem Lager Adams erstmal gehören. Und dazu gibt es zwei wesentliche klare Beweise, die davon zeugen, dass wir zunächst mal unweigerlich dazugehören. Nämlich erstens, du und ich, wir sündigen in Gedanken, in Worten, in Taten. Das heißt, ein jeder Mensch zeigt durch sein natürliches Leben, sein alltägliches Leben, zu welchem Lager er eigentlich gehört. Wenn wir nicht zu dem Lager gehören würden, würden wir nicht sündigen. Und zweitens, ob wir wollen oder nicht, wir erleiden den Tod. Wenn jemand tatsächlich ohne Sünde wäre, dann würde das bedeuten, dass er auch die gerechte Konsequenz für Sünde, nämlich den Tod, nicht erleiden würde. Die Bibel sagt das, ne? In Römer 6, Vers 23 dann, der Lohn der Sünde ist der Tod. So, wir schauen aber alle dem Tod ins Auge, wie das einst Adam tun musste. Und auch das zeugt von unserem Lager. Das Lager Adams ist also gewissermaßen das Ausgangslager eines jeden Menschen. Und was jetzt durch Jesus Christus geschehen ist, das könnten wir so ausdrücken wie ein neues Lager, das er gegründet hat, das er aufgerichtet hat. Und dieses Lager von Jesus Christus ist im Wesentlichen ebenfalls von zwei Dingen gekennzeichnet. Nämlich erstens, es steht nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde, sondern unter der Herrschaft Jesu. Und zweitens, die Sünde hat keinerlei Macht mehr auf das Leben nach dem irdischen Tod. Ja, auch wir als Menschen, die zum Lager Christi dann gehören, werden den irdischen Tod erleiden. Aber der geistliche Tod, die ewige Trennung von Gott und die Strafe für Sünde, die ist vollständig hinweggetan. Anders ausgedrückt, im Lager Christi ist die Macht des ewigen geistlichen Todes und die Macht der Herrschaft der Sünde gebrochen. Und stellt sich natürlich die Frage, wie kommt man vom Lager Adams in das Lager Christi? Und das war nur möglich, indem Jesus selbst in dieses Lager Adams gekommen ist und dort freiwillig wie einer stirbt, der unter der Herrschaft der Sünde und des Todes steht. Und genau das hat Jesus ja getan, vor 2000 Jahren. Er kam als der einzig Sündlose hinein und betritt diese Welt, die bislang nur das Lager Adams kannte. Jesus gehörte niemals zu diesem Lager, weil er sich selbst versündigt hat, sondern er kam in dieses Lager und ließ sich wie ein Sünder behandeln, verurteilen und bestrafen. Warum? Um Menschen aus diesem Lager Adams hineinzubringen in sein Lager. Und dabei war die einzige Möglichkeit, um Menschen aus diesem sündigen Lager zu befreien und herauszuholen, dass Jesus sich nicht mal im Ansatz versündigt und schlussendlich trotzdem den Tod stirbt, den ein jeder aus diesem Lager Adams verdient hatte. Den Tod am Kreuz, der für Jesus einerseits den irdischen Tod bedeutet hat, aber auch den geistlichen Tod, diese Trennung von Gott, als er rief am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dort am Kreuz, wo er die Gottverlassenheit ertragen hat, wo er den vollen Zorn Gottes abbekommen hat, den ein jeder aus dem Lager Adams für seine Schuld verdient hat, ein jeder von uns. Nur dadurch ermöglicht Jesus, aus dem Lager Adams Zugang und Zugehörigkeit zu bekommen in sein Lager. Und anders gibt es kein Entkommen aus diesem alten Sündenlager von Adam. Nun macht die Bibel sehr deutlich, unter anderem im Römerbrief, und das haben wir schon ausführlich betrachtet und gesehen, dass jeder, der glaubt, dass Jesus dort stellvertretend für seine Sünde am Kreuz gestorben ist und dass diese 1:1 Auslösung stattgefunden hat, dass jeder, der das glaubt, ins Lager Christi gewechselt hat. Und das geschieht, wenn sich ein Mensch im Gebet vor Gott bekennt, sich als Sünder bekennt, um Vergebung seiner Sünden bittet und sagt, ja, ich glaube, dass das, was du getan hast, Jesus, am Kreuz vor 2000 Jahren, dass das für mich gilt und ich will dir ab sofort mein Leben als neuem Herrn unterstellen. Und wenn heute Morgen Leute hier sind oder zuschauen, bei denen das noch nicht geschehen ist, dann ist heute Zeit, die Seite zu wechseln, von diesem Lager Adams in das Lager Christi hinein. Jesus ruft auf, umzukehren und in sein Lager zu kommen, die Befreiung im Glauben in Anspruch zu nehmen, die er ermöglicht hat. Wenn du sagst, doch, ich habe das getan, ich habe diesen Lagerwechsel vollzogen, wir nennen das auch Bekehrung, dann gilt für dich, was hier in Römer 6, Vers 2 steht. Wenn es da heißt, dann bist du der Sünde gestorben. Das heißt, die Sünde hat keinen Anspruch mehr auf dich. Sowohl was die Strafe und das Gericht für Sünde angeht, das hat Jesus ja vollständig bezahlt, aber auch was die Macht und Herrschaft der Sünde angeht. Das alte Lager Adams mitsamt seinen Regeln gehört der Vergangenheit an und du gehörst nun zum neuen Lager mit einem neuen, guten Herrn, der dein Leben bestimmen will. Und das ist das Lager Christi. Geistlich gesehen bist du in Christus für die Sünde dann tot. Und hier steht nicht, wir werden dann der Sünde sterben, sondern das ist bereits abgeschlossen mit Jesus Christus geschehen. Und das macht es für uns sehr schwierig. Ne? Das ist nicht so greifbar, das können wir gar nicht nachvollziehen. Aber wenn du zu Jesus Christus gefunden hast und in Christus bist, dann ist das dein neuer geistlicher Stand. Wir sind mit hineingenommen in den Tod Jesu und wir dürfen uns voll und ganz mit seinem stellvertretenden Tod identifizieren. In Vers 8 ist später die Rede davon, dass wir mit Christus gestorben sind. Ja? Explizit mit Christus. Und in Vers 10 heißt es dann in Römer 6, denn was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. Das heißt, Jesus hat die Beziehung zur Sünde ein für alle Mal geklärt. Und auch die Bindung hat er durch seinen stellvertretenden Tod für uns beendet. Und symbolisiert wird das Ganze durch die Taufe. Und davon sprechen ja Vers 3 und 4, ne? Wo es heißt, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, sind auf seinen Tod getauft worden. Ich könnte auch sagen, in seinen Tod hineingetauft oder hineinversenkt. Ich bin mit hineingenommen in sein Sterben gegenüber dem alten Lager und der Sünde. Sein Tod ist mein Tod. Und sein Leben ist mein Leben geworden. Und genau das bringt die Wassertaufe so offensichtlich zum Ausdruck. Es geht um die geistliche Wirklichkeit, dass wir mit Jesus gestorben sind. Und dass wir ein für alle Mal das alte Leben mit ihm begraben haben und mit ihm zu neuem Leben auferstanden sind. Wann geschieht das? Nicht in dem Moment der Taufe, wenn wir unter Wasser gehen, sondern in dem Moment, wenn ein Mensch sich bekehrt und Jesus ganz persönlich als seinen Herrn und Retter annimmt, wenn er das Lager wechselt, könnte man sagen, in diesem Bild gesprochen. Ja. Und daraufhin erfolgt die Taufe. Deswegen vertreten wir hier in der Gemeinde Erwachsenentaufe anhand von dieser Stelle. Erst wo jemand das Lager gewechselt hat, macht die ganze Symbolik, die in der Taufe steckt, auch Sinn. Die Taufe selbst bringt nur, in Anführungsstrichen, nur symbolisch nochmal zum Ausdruck, was da geistlich eigentlich geschehen ist. Und man kann das vergleichen mit einem Taufbecken, das Taufbecken wie ein offenes Grab. Ein Mensch stirbt mit Christus. Der alte Mensch, der ersäuft, unter Wasser wäre so das Bildliche. Er wird dort begraben, der alte Mensch bleibt ein für alle Mal unter dieser Wasserdecke und ein Mensch bekommt das neue Leben in Christus. Er steht gereinigt aus diesem Becken mit Christus wieder auf. Das ist die Symbolik der Taufe. Und für die frühe Christenheit damals war die Taufe gar nicht so, dass sie das abgekoppelt haben von der Bekehrung. Ne? Wir sehen das in der Apostelgeschichte immer wieder. Da ist jemand zum Glauben gekommen, da hat sich jemand bekehrt und dann hat er sich taufen lassen. Das heißt, die Frage, ob die Taufhandlung in sich selbst eine besondere Wirksamkeit besitzt, die hat sich gar nicht so sehr gestellt. Es stand gar nicht im Raum. Es war klar, dass dieses Sterben und Begraben werden und Auferstehen mit Jesus Christus nichts ist, was der Mensch selbst bewirkt durch die Taufe, sondern was Gott bewirkt hat oder bewirken muss am Menschen und was wir dann durch die Taufe zum Ausdruck bringen. Und wenn du hier sitzt und noch nicht getauft bist, aber klar bekehrt bist und an Jesus Christus glaubst und dieses Lager gewechselt hast, ist die Frage an dich, was hindert es dich, dich taufen zu lassen? Das ist eine persönliche Frage, die man mitnehmen kann und Römer 6 ist mit die beste Stelle, um sich damit eingehend zu beschäftigen, was ist Taufe? Wir werden am 7. Juli die Möglichkeit haben, es wurde eben nicht gesagt nochmal, aber ich will es an dieser Stelle nochmal sagen und wenn sich jemand dafür interessiert, kommt gerne auf mich zu oder nehmt am Taufunterricht teil. Sowohl für getauft worden sind, hier in Vers 3, als auch für begraben worden, steht im Griechischen jeweils eine Passivform an dieser Stelle. Das heißt, was hier deutlich wird, ist, Gott selbst vollzieht das an uns Menschen von außen. Also Gott hat uns mit Christus sterben lassen. Er hat unser altes Leben durch Christus begraben und er gibt uns Anteil am neuen Leben. Und noch etwas macht hier die Zeitform deutlich, nämlich, dass es ein für alle Mal geschehen. Damals, als Christus für Sünden starb und als Nachweis seines wirklichen Todes begraben wurde und dann nach 3 Tagen zum Leben auferstanden ist, dort hat Gott die volle Identifikation mit Jesus möglich gemacht. Und wenn der Mensch zum Glauben gekommen ist, dann hat er diese Identifikation mit Jesus angenommen. Man könnte sagen, Jesus hat sich völlig mit uns Sündern identifiziert, damit wir uns nun völlig mit ihm als dem Gerechten und Heiligen identifizieren dürfen. Ja, ich sage es nochmal, Jesus hat sich vollständig, völlig mit uns Sündern identifiziert, damit wir uns nun als Heilige und Gerechte mit ihm identifizieren dürfen. Die Frage ist, wie steht es um deine, um meine Identifikation mit Jesus? Glaubst du das, dass du der Sünde gegenüber gestorben bist und dass die Macht und die Herrschaft der Sünde über dich gebrochen ist? Ich glaube, das ist eine schwierige Frage, wenn man darüber nachdenkt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ja, wenn wir ehrlich sind. Bei den meisten wird sich vermutlich der Gedanke melden, ja, Moment mal, also wenn das wirklich so wäre, dann kann es doch nicht sein, dass ich noch in Versuchung gerate, dass ich noch scheitere, dass Sünde sich irgendwie doch noch in meinem Leben breitmacht und ich noch Sünde tue. Anders ausgedrückt, die geistliche Realität, die da ist, die deckt sich nicht mit meiner Lebenswirklichkeit. Ich würde mir ja wünschen, dass ich genauso wenig mit Sünde zu tun hätte wie Jesus, aber das ist nicht so. Der alte Adam meldet sich immer noch, oder wie Luther das gesagt hat, in der Terminologie von der Taufe, das Biest kann schwimmen. Ja? Und das ist das, was wir merken. Und ganz schnell drängt sich die Frage auf, was passt denn bei mir nicht? Müsste der Kampf mit der Sünde nicht längst vorbei sein eigentlich, wenn ich wirklich in Christus wäre? Vielleicht kennst du diese Fragen. Und falls du dich das fragst oder verzweifelt schon gefragt hast, dann lass dich ermutigen damit, dass die Bibel in Bezug auf Gläubige an ganz vielen Stellen davon spricht, dass wir doch noch in einem Kampf mit der Sünde stehen. Im Kampf mit Versuchungen, mit Scheitern und so weiter. Und unter anderem die Verse in Römer 6 dann, die wir nächste Woche sehen werden und übernächste Woche, die machen uns sehr deutlich, dass es für uns jetzt einen neuen Weg gibt, aber dass der alte Weg durch Adam, dass er nicht verschlossen ist, noch nicht endgültig. Und auch Römer 7 und 8 sprechen von diesem Kampf, der da in unserem Innern und auch in unseren Handlungen am Toben ist. Und wenn wir sehen, dass die Herausforderung, dass Sünde uns immer noch beherrschen will, wenn wir sagen würden, das ist nicht mehr da, ja, das wäre nicht mehr da, dann würden die ganzen Aufforderungen im Neuen Testament, uns von Sünde fernzuhalten und uns zu verändern, würden alle keinen Sinn machen. Warum? Es gäbe ja gar keine Möglichkeit mehr. Es gäbe ja nur noch diese eine Möglichkeit. Aber die Bibel spricht ständig von Aufforderungen, dass sich unser Leben verändern soll. Nun kann man sich entspannt zurücklehnen und sagen, ach so, ja, wenn das so ist, alles klar, sehr gut. Ja, dann brauche ich ja im Prinzip mir gar keine Sorgen weitermachen, weil wenn die Sünde und der Einfluss auf mein Leben eh bis zu meinem Lebensende bleiben wird und ich ihn nicht loswerden werde, na, dann brauche ich ja im Hier und Heute gar nicht erst eine Kampfansage machen. Aber das wäre eine völlig falsche Haltung. Warum? Weil Gott dir und mir helfen will, schon im Hier und Jetzt zu erleben, dass die Sünde in unserem Leben nicht mehr die Herrschaft haben muss, sondern dass er die Herrschaft haben will. Und er stellt uns Mittel zur Verfügung, die uns ermöglichen, der Sünde nicht mehr Folge zu leisten. Und das werden wir in der weiteren Beschäftigung dann mit Römer 6 bis 8 sehen. Aber ein erstes, sehr bedeutsames Mittel ist, dass wir uns die geistliche Realität in Christus vor Augen führen. Und die lautet, wir sind mit Christus der Sünde gegenüber gestorben. Und genau die bewusste Erinnerung daran, das ist das, was wir brauchen. Inmitten der Versuchung, wenn die Sünde anklopft, wenn sie sich breit machen will. Ja, nur wenn ich mir im Klaren darüber bin, dass ich für die Sünde eigentlich tot bin, habe ich auch die Möglichkeit, wie ein Toter auf Sünde zu reagieren. Wie reagiert ein Toter? Gar nicht. Er hört nicht, er bewegt sich nicht, kein Millimeter. Und Gott zeigt uns in seinem Wort, unter anderem hier in Römer 6, sehr deutlich diese geistliche Realität in Christus auf, damit die geistliche Realität immer mehr unsere Lebensrealität wird und unsere Lebensrealität beeinflusst. Und genau das bringt Vers 2 so gut zum Ausdruck, wenn es da heißt, wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Oder Schlachter 2000 übersetzt hier, wie sollten wir noch in ihr leben? Das heißt, die bewusste Identifikation mit dem Tod Jesu ist entscheidend dafür, für wen und für was ich lebe. Aber dazu kommt ein zweites, und das ist unser zweiter Punkt von heute Morgen. Der heißt, mit Christus zu neuem Leben erweckt. Und es geht um die zweite Hälfte von Vers 4 jetzt bis Vers 10. In den folgenden Versen wird deutlich, dass Jesus nicht, in Anführungsstrichen, nur nochmal gestorben ist, um uns aus dem Lager Adams irgendwie rauszuholen, sondern um uns in sein Lager tatsächlich hineinzubringen. Und so heißt es dann ab Vers 4, so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sein soll, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Mit diesem damit in Vers 4, da wird ein Sinn und Zweck angegeben, wozu wir in den Tod Jesu eingetreten sind. Nämlich nicht, um tot zu bleiben, sondern durch seine Auferstehung neues Leben zu bekommen und, so heißt es am Ende hier von Vers 4, in Neuheit des Lebens zu wandeln. Und die Basis dafür ist, dass wir verwachsen mit Christus. Man könnte das Wort für verwachsen ja auch mit untrennbar verbunden oder zusammengehörig oder vereint übersetzen. Und genauso wie wir untrennbar vereint wurden mit seinem Tod, werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein. Jesus hat in Johannes 14, Vers 19 zu seinen Jüngern damals gesagt, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Und das ist die wunderbare und große Perspektive, die wir als Gläubige für uns, für die Zukunft wissen dürfen. Auch wenn wir den irdischen Tod erleiden, werden wir eines Tages körperlich, leiblich auferstehen und wir werden beim Herrn sein. Und wir werden einen Auferstehungsleib bekommen nach dem Prototyp, der Jesus selbst ist. Nun steht hier in Vers 5 für dieses Wort verwachsen, im Griechischen eine Zeitform, die ausdrückt, dass wir bereits abgeschlossen mit dem Tod Christi verwachsen oder vereint sind. Und genauso sicher, wie diese Vereinigung stattgefunden hat, wird auch die Auferstehung, die Vereinigung mit seiner Auferstehung sein. Anders ausgedrückt, unsere Auferstehung ist todsicher. Warum? Weil sie im Tod und der Auferstehung Jesu begründet ist. Jetzt ist die leibliche Auferstehung etwas, was noch aussteht. Und trotzdem gilt für uns als Christen, dass wir bereits neues Leben bekommen haben. Wir sind schon zu neuem geistlichen Leben erwacht. Und so schwer der Gedanke vielleicht auch für uns nachzuvollziehen ist, dein und mein ewiges Leben, das hat jetzt schon begonnen. Wir sind schon mittendrin. Das Bild der Wiedergeburt, das die Bibel verwendet, das ist so hilfreich, finde ich, an dieser Stelle. Der Mensch, der zum Glauben kommt, der wird von Neuem geboren und dann fängt geistliches Leben an zu pulsieren. Und dann fängt ein Mensch, bildlich gesprochen, an, geistlich zu atmen. Ja, und da wächst etwas heran und er wird stärker und er erkennt mehr und er gewinnt an Reife und versteht zunehmend mehr, wie das Leben unter Gottes guter Herrschaft eigentlich aussieht. Und genau das ist der Prozess des Wachsens des Christen von unserer geistlichen Geburtsstunde an. Und er wird bis zu unserem Lebensende, des irdischen Lebens, nicht fertig sein, bis wir dann eines Tages nach Hause kommen, zu unserem himmlischen Vater in seine unmittelbare Gegenwart. Das heißt, das neue Leben in Christus, das hat nicht nur Auswirkungen für die Zukunft, sondern auch schon für die Gegenwart. Und davon spricht dieses erste damit in Vers 4, aber auch das zweite damit in Vers 6. Lesen wir den nochmal, wo es dann heißt, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sein soll, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Und hier in der zweiten Vershälfte ist beschrieben, wozu unser neues Leben in Christus führen soll, nämlich damit der Leib der Sünde abgetan sein soll. Das Wort für abgetan sein bedeutet so viel wie außer Wirkung setzen, aufheben, zunichte machen, entkräften. Und dann ist hier der Begriff der Leib der Sünde. Die neue evangelistische Übersetzung, die gibt ihn wieder mit sündiges Wesen. Und es geht dabei um den noch unerlösten Leib, den wir haben, mitsamt seinen Denk- und Verhaltensmustern und auch all dem Alten, was da noch so dranhängt. Und dieser Leib, der ist noch unerlöst. Das werden wir immer wieder sehen in Römer 6 bis 8, dass wir davon lesen, zum Beispiel in Römer 6, Vers 12, dass wir unseren sterblichen Leib nicht der Sünde zur Verfügung stellen sollen. Oder auch in Römer 7, Vers 23, dass das Gesetz der Sünde in meinen Gliedern ist. Und genau dieser Leib der Sünde, der streitet noch gegen unsere neue Natur in Christus. Und er wird erst vollständig, endgültig außer Wirksamkeit gesetzt, wenn unser Leben endet. Und trotzdem sind wir diesem Leib der Sünde nicht hilflos ausgeliefert, sondern wir haben durch Christus die Möglichkeit bekommen, dass wir die alten Denk- und Verhaltensmuster nicht mehr Folge leisten müssen. Ja? Wir müssen sie nicht mehr ausführen, sondern Paulus sagt später in Römer 8, Vers 13, dass wir durch seinen Geist, durch den Geist Gottes, die Handlungen des Leibes abtöten können. Wir kommen darauf dann noch zu sprechen später. Anders ausgedrückt, ja, wir können zwar leider noch der Sünde dienen, aber wir müssen das nicht mehr tun. Und genau das macht Vers 6 am Ende so deutlich, wenn es da heißt, damit der Leib der Sünde abgetan sein soll, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Für das Wort dienen steht hier im griechischen Begriff, der Sklave sein eigentlich bedeutet. Ja, oder gehorchen, unterworfen sein. Und das Bild vom Sklaven ist eins, was uns vor allem in zwei Wochen dann ab Römer 6, Vers 15 nochmal intensiver beschäftigen wird, weil Paulus das da weiter ausführt. Aber an dieser Stelle sei gesagt, dass Gott in unserem Leben in der Gegenwart, im Hier und Heute schon das Ziel verfolgt, dass wir der Sünde nicht mehr aktiv fortlaufend dienen müssen. Und er hat das möglich gemacht durch Christus, der uns aus der Sklaverei der Sünde herausgeholt hat, aus dem alten Lager Adams und uns befreit hat, unter seiner Herrschaft zu leben. Und damit hat er uns einen neuen Weg eröffnet, der uns vor die Wahl stellt. Dienen wir der Sünde oder dienen wir nicht mehr der Sünde, sondern Christus? Damit ist das Ziel recht klar definiert. Ja? Also wir sollen der Sünde nicht mehr dienen und dem Leib der Sünde durch die Hilfe Jesu die Wirksamkeit entziehen, das ist das Ziel. Aber was ist der Weg, dass das gelingen kann? Das ist die erste Hälfte von Vers 6. Was heißt, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist. Das heißt, das müssen wir wissen, das müssen wir verstehen, das müssen wir erkennen, das müssen wir uns vor Augen halten, inmitten der Versuchung, dass der alte Mensch, der alte Daniel, der alte Eugen, der alte wer auch immer, der ist bereits ein für alle Mal mit Christus mitgekreuzigt worden und der hat kein Mitspracherecht mehr. Ja, der meldet sich leider immer noch zu Wort, aber der hat eigentlich nichts mehr zu sagen. Das Sagen hat nur noch Christus allein im Leben eines Christen. Das heißt, wenn sich die Sünde aufdrängt, dann erinnere ich mich ganz bewusst daran, dass ich ihr nicht mehr Folge leisten muss. Ja, und ich gehe zum Herrn und ich danke ihm in dem Moment dafür, dass ich freigemacht wurde davon und dass ich ihr nicht mehr dienen muss. Und ich frage stattdessen, Herr, was willst du? Du bist mein Herr. Vers 7 bestätigt genau das nochmal mit den Worten, denn wer der Sünde gestorben ist, ist freigesprochen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Und freigesprochen ist das Wort, was sonst im Römerbrief immer mit gerechtfertigt oder überwiegend mit gerechtfertigt übersetzt wird. Also ne, das haben wir ganz viel in Römer 3 und Römer 4 auch gehabt. Aber an dieser Stelle ist es wahrscheinlich besser mit freisprechen zu übersetzen. Und gemeint ist damit tatsächlich dann, dass wir als Gläubige von dem Herrschaftsanspruch der Sünde freigesprochen oder man könnte auch sagen befreit sind. Neuevangelistische Übersetzung nochmal, die übersetzen das auch so, denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Und damit ist ein Grundprinzip klar, nämlich Tod ist Tod. Das kennen wir ja aus unserem Leben, ne? Tod ist Tod, da gibt es eigentlich nicht mehr viel zu machen. Und Tod ist auch das Prinzip, was uns in den Versen 8 bis 10 dann weiter begegnet, wenn es da weiter heißt, wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. Hier wird nochmal der Gedanke aus Vers 5 aufgegriffen, dass wir der Auferstehung Jesu gleich sein werden. Dadurch, dass wir ein für alle Mal der Sünde mit Christus gestorben sind, dürfen wir vollstes Vertrauen haben, dass wir auch in Zukunft mit ihm zusammenleben werden. So müsste man das Wörtliche eigentlich noch übersetzen hier. Für dieses mit ihm leben steht eigentlich wörtlich zusammenleben. Und ich will Benedikt Peters an dieser Stelle mal zitieren, der das so prägnant auf den Punkt gebracht hat, der geschrieben hat, wenn Christi Tod unser Tod war, dann ist auch sein Leben unser Leben. Weil er den Tod besiegt hat, weil er nach 3 Tagen auferstanden ist, kann uns der Tod nichts mehr anhaben. Ja, wir werden den irdischen Tod erleiden, aber der ewige Tod, die ewige Trennung von Gott, das ist vorbei. Unser ewiges Leben ist begründet in seinem ewigen Leben. Und das bedeutet, damit unser ewiges Leben stirbt oder sterben könnte oder verloren gehen könnte, müsste Christus sterben. Und das ist unmöglich. Das heißt, du und ich, wenn du Christ bist, wir dürfen uns in dem Auferstehungsleben Jesu schon jetzt völlig identifizieren und dürfen zudem aber noch viel mehr in seine Fußstapfen treten, wenn es da über ihn am Ende von Vers 10 heißt, was Jesus aber lebt, lebt er Gott. Und über Jesus kann man das sagen, ne? Was er lebt oder gelebt hat auch und nach wie vor lebt, lebt er Gott. Aber übertragen wir das mal auf uns. Wie wunderbar wäre das, wenn man das doch auch über dein und mein Leben in der Gegenwart sagen könnte. Wenn man sagen könnte, was Joel lebt, das lebt er Gott. Was Corinna lebt, das lebt sie Gott. Ja, es wäre so schön, das leben wir für Gott, müsste man eigentlich richtig ausdrücken. Und damit genau das in unserem Leben zunehmend mehr Wirklichkeit werden kann, wollen wir in Anbetracht von all dem, was wir gesehen haben jetzt, was recht theoretisch war, weiß ich, wollen wir zum letzten Punkt kommen, woraufhin dieser Text abzielt. Und der letzte Punkt heißt, mit Christus zu neuem Leben befähigt. Und es geht um den Vers 11. Ne? Der Gedanke, woraufhin eigentlich dieser ganze Abschnitt bis Vers 10 abzielt und woraus dann sich auch weiter Vers 12 bis 23 entfaltet, das ist dieser Vers 11, wo es heißt, so auch ihr haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Wir haben uns die Grundlage angeschaut, Vers 2 bis 10, und versucht vor Augen zu führen, wir sind mit Christus der Sünde gestorben. Die Sünde hat keinen Anspruch, keinen Herrschaftsanspruch mehr auf unser Leben. Und wir haben gesehen, dass wir als Christen zwar der Sünde leider noch dienen können und das auch noch viel zu oft tun, aber dass wir es nicht mehr müssen. Wir fühlen uns unter die Sünde versklavt, aber wir sind es eigentlich nicht mehr geistlich gesehen. Und wir haben auch gesehen, dass wir dieses neue Leben von Jesus bekommen haben, sodass wir in der Wirklichkeit des neuen Lebens schon im Hier und Heute leben können. All das hat Gott uns ohne unser Dazutun von außen geschenkt. Er hat uns in einen ganz neuen Stand versetzt in Christus. Und diesen Stand gilt es jetzt für uns einzunehmen und entsprechend diesem Stand zu leben. Und dementsprechend kommt dann hier der erste direkte Imperativ, die erste direkte Aufforderung im Römerbrief und der Appell, der an jeden Christen lautet, halte dich der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Was heißt das? Für das Wort haltet steht hier ein Wort, das man auch übersetzen könnte mit rechnet euch oder erachtet euch oder bewertet euch oder seht euch an als tot für die Sünde. Und das nicht so im Sinne zu verstehen, tu so, als hättest du keine Sünde, leugne sie einfach. Und es geht nicht darum, grundsätzlich die Existenz von Sünde zu leugnen und auch nicht, Sünde in meinem Leben zu ignorieren, wenn sie bereits da ist, sich breit gemacht hat. Nein, dann ist der Weg auch für uns als Christen ganz klar, dass wir unsere Sünde vor Gott bekennen und dass wir Vergebung in Anspruch nehmen und dass die ungetrübte Gemeinschaft mit Gott wiederhergestellt wird. Der ganze Abschnitt in 1. Johannes 1, Vers 5 bis Kapitel 2, Vers 2 spricht genau davon. Nein, hier geht es vielmehr darum, dass ich der Sünde weder Gehör noch Folge leiste, wenn sie versucht, mich wieder zu beherrschen. Das heißt, wenn die Sünde anklopft, dann rufe ich mir ganz bewusst in Erinnerung, dass das nicht mehr meine Sache ist. Bildlich ausgedrückt, wenn die Sünde bei dir anklopft, dann schick Jesus zur Tür. Ja? Das ist eigentlich das, was stattfinden soll. Die Sünde wird dich zur Tür bitten und sagen, Daniel, das ist für dich. Und wie reagieren wir darauf? Meine Reaktion ist, dass ich inmitten der Versuchung, wenn ich merke, das macht sich breit, zu Jesus rufe und ihm im Gebet sage, Herr Jesus, das ist für dich. Das ist deine Sache. Ich habe damit nichts mehr zu tun und ich will damit auch nichts mehr zu tun haben. Und was passiert, wenn die Sünde anklopft und ich Jesus zur Tür schicke? Die Sünde flieht, die hat keine Macht mehr. Nun ist das Problem, dass die Sünde meistens sehr schleichend daherkommt und wir es in der Akutsituation viel zu oft verpassen, uns an den zu wenden, der Sünde besiegt hat, ja, der wirklich mächtig genug ist. Vielmehr ist es so, dass wir uns versündigen, in Gedanken, im Reden, in Taten. Und dann kommen wir nachher auf den Trichter, dass wir Jesus brauchen und dass wir seine Gnade brauchen. Und das ist auch vollkommen richtig, brauchen wir, definitiv. Aber wenn wir lernen, inmitten der Akutsituation, wo der Zorn in mir aufsteigt, wo sich die Ungeduld breit macht, wo die sexuelle Begehrlichkeit heranwächst und immer stärker wird, wo mir schlechte Worte auf der Zunge liegen, wo ich gedanklich vielleicht jemand durch den Fleischwolf drehe, wo Stolz meine Gedanken bestimmt oder wo Egoismus mich anfängt zu dominieren, wenn ich inmitten dieser Situation mich an Jesus wende, mich erinnere, dass ich der Sünde nicht mehr dienen muss und mich an Jesus wende im Gebet und danke, dass er mich freigemacht hat und ihm sage, Herr, ich bin überfordert mit Sünde, ich bin schwach, ich schaffe das nicht alleine, aber ich bitte dich, dass du mir hilfst, durch deinen Geist, durch deine Kraft, der Sünde abzusagen und dir zuzusagen. Ja, wenn wir das tun, dann merken wir, wie ich auf einmal befähigt bin, durch Jesus der Sünde abzusagen. Das ist die eine Seite der Medaille. Ich sage der Sünde ab. Und die andere Seite der Medaille ist, dass ich Jesus zusage. Und das ist das, was der Vers auch ausdrückt hier in Vers 11, die zweite Hälfte. Ja? Und das ist das, was uns immer wieder bewusst werden muss im Leben. In jeder einzelnen Situation meines Lebens, dass ich mich frage, für wen lebe ich eigentlich? Für Gott. Und dann heißt es, haltet euch der Sünde für tot, Gott aber für Gott aber lebend in Christus Jesus. Ich hoffe, wir verstehen, welche Tragweite das hat für uns, wenn wir uns inmitten unserer alltäglichen Lebenswirklichkeit diese geistliche Wahrheit in Jesus Christus vor Augen stellen. Und diese Wirklichkeit, dieses neue Leben, das lädt uns ein, dass wir nicht mehr für die Sünde leben müssen, sondern vielmehr für Gott selbst leben können. Und Gott ruft uns dazu auf. Dazu hat er uns befreit. Man könnte dieses Todsein gegenüber der Sünde auch vergleichen mit einem Zug. Früher war das so, du musstest aufspringen. Der Zug kam, du musstest aufspringen auf diesen Zug der Sünde. Heute ist es so, du kannst im Bahnhof stehen und kannst den Zug einfach durchrauschen lassen und kannst sagen, ja, ich muss dort nicht mehr aufspringen. Ja, ich kann noch und ich bin geneigt und ich tue es leider auch noch viel zu oft, aber es gibt für mich nur noch einen Zug, auf den ich aufspringen muss. Und das ist der Zug, den mein Herr schickt und den mein Herr steuert. Und es gibt eine andere kleine Anekdote, auf die ich in der Vorbereitung gestoßen bin, über Augustinus, was es vielleicht auch nochmal so gut ausdrückt. Eines Tages wurde Augustinus von einer Frau belästigt, mit der er vor seiner Bekehrung zusammengelebt hatte. Und als er sich umdrehte und schnell wegging, rief sie nach ihm, Augustinus, ich bin's doch, ich bin's. Augustinus ging noch schneller weg und rief ihr über die Schulter zu, ja, ich weiß, aber ich bin's nicht mehr. Ja, und das drückt das so gut aus. Haltet euch der Sünde für tot. Die Frage ist, wie können wir uns diese geistliche Wirklichkeit stets vor Augen halten? Vielleicht wäre eine Möglichkeit, Römer 6, Vers 11, als ein Appell und als eine Einladung, vor all dem Hintergrund, was wir gesehen haben, an den Ort sichtbar anzubringen, wo die Sünde sich bei dir am stärksten einschleicht und immer wieder breit machen will. Oder vielleicht ist es auch so, dass du sagst, ja, Römer 6, Vers 11 lerne ich auswendig. Ist ein Vers, der ist so markant, so wichtig. Ich erinnere mich dann daran. Oder vielleicht ist es auch sowas wie bei Eugen und Helene, die sich das Bild vom Thuner See aufhängen könnten als Erinnerung daran, was eigentlich passiert ist, was die neue Wirklichkeit in Christus ist. Und ihr könnt für euch selbst kreativ werden. Was hilft euch vielleicht, euch daran zu erinnern, euch das vor Augen zu halten, sodass es hilft am Ende, inmitten der Akutsituation. Es braucht schlussendlich dieses volle Bewusstsein, der Identifikation mit Jesus, der uns dazu befreit hat, dass wir der Sünde nicht mehr leben müssen, nicht mehr dienen müssen, sondern ein Leben für Gott führen können. Drei Punkte haben wir uns dazu heute Morgen angeschaut unter dem Thema völlige Identifikation mit Jesus. Erstens, mit Christus der Sünde gestorben. Zweitens, mit Christus zu neuem Leben erweckt. Und drittens, mit Christus zu neuem Leben befähigt. Ich möchte heute Morgen schließen mit einem ganz aussagekräftigen Vers aus 2. Korinther 5, Vers 15, der das nochmal so gut ausdrückt. Ja? Wofür Jesus gekommen ist, nicht nur in Anführungsstrichen für das, was die Zukunft betrifft, sondern auch für unser Leben im Hier und Heute. In 2. Korinther 5, Vers 15, und schließlich heißt es, und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist.